ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Das bessere Ich. Mit Selbstoptimierung zum Glück.
Sie kennen wahrscheinlich auch solche Menschen, die morgens schon sehr früh aufstehen, kurz auf ihre Smartwatch schauen, um die Schlafqualität zu checken, dann Sport machen, meditieren, vielleicht ein Glas Zitronenwasser trinken, bevor der Tag beginnt. Das hört sich alles ziemlich anstrengend an, doch der Wunsch nach Selbstoptimierung des eigenen Körpers, der ist weit verbreitet. Mehr leisten, gesund sein, sportlich sein, perfekter Körper, ein ausgeglichenes Mindset. Darum geht's vielen. Warum folgen immer mehr Menschen dem Trend der Selbstoptimierung? Optimierung und sind auf der Suche nach diesem idealisierten Ich. Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Anja Röcke. Sie ist Kultursoziologin an der Humboldt-Universität in Berlin und hat über das Thema Selbstoptimierung auch ein Buch geschrieben. Ich habe sie gefragt, dieser Lifestyle der Selbstoptimierung hört sich für Außenstehende ziemlich anstrengend an. Warum suchen wir nach einer immer besseren Version von uns selbst?
Ja, also zum Ersten kann man sagen, dass dieses Streben oder die Suche nach Selbstverbesserung in einer sehr langen historischen Tradition steht. Also es geht bis zurück in die Antike. Das ist, ich meine, Olympia, ne, kommt ja aus der antiken Zeit. Da gab es schon die Sportler, männliche Sportler waren es ja, die trainiert haben, sich auf die Wettkämpfe vorbereitet haben, spezielle Ernährungsprogramme hatten und so weiter. Kleopatra badet in Milch, Leute haben Substanzen eingenommen, also das ist eine sehr alte Tradition. Aber früher handelte es sich natürlich um sehr kleine Gruppen, die das gemacht haben. Also das Besondere heute ist, dass es sich eben gesellschaftlich so stark verbreitet hat. Hinzu kommt, dass es dann eben in modernen Gesellschaften, modernen westlichen Gesellschaften auch durch kulturelle Ideale befördert wird. Westliche Gesellschaften sind geprägt durch ein Streben nach Bildung. Wir verstehen uns als Leistungsgesellschaften. Also auch hier ist diese Arbeit am Selbst, die Arbeit nach daran besser zu werden, seine Leistung zu steigern, Teil des gesellschaftlichen Strebens oder Selbstverständnisses. Oder auch eben diese Idee von Selbstverwirklichung ist eng mit Selbstverbesserung auch verbunden. Also diese kulturellen Ideen verstärken diese historische Tradition auch noch.
Nun machen es nicht alle Menschen. Wie groß ist denn der gesellschaftliche Druck auf den Einzelnen?
Der Druck auf den Einzelnen ist schwer zu quantifizieren, aber es gibt eben über die sozialen Medien, über die Werbung, zirkulieren eben Bilder von perfekten Körpern, von perfekten Lifestyles, die eben einen Druck ausüben. Und dann ist es auch eine Frage der individuellen Person, wie man darauf reagiert, ja, wie angesagt es dann in der jeweiligen Community oder im sozialen Milieu ist.
Viele sagen ja dann, sie wollen das hauptsächlich für sich selbst tun. Kann man das sagen? Ist die Motivation da eher, dass man es eben für sich selbst tut, damit man sich besser fühlt? Oder will man anderen mehr gefallen?
Ich würde sagen, immer beides. Das lässt sich nicht trennen. Die Motivation kommt natürlich von einem selbst und man denkt vielleicht auch, und es mag vielleicht auch so sein, dass man das eben für sich tut, aber wir sind ja, stehen als Menschen in sozialen Zusammenhängen, sehen auch uns durch den Blick der anderen. Insofern kann man das überhaupt nicht trennen. Und auch hier haben die sozialen Medien nochmal eine enorme Verstärkung reingebracht, dass man permanent mit diesen Bildern konfrontiert wird und sich ja auch selber präsentiert. Und also hier ist es ja auf jeden Fall der Punkt, an dem man sagen kann, man macht das nicht nur für sich selbst, sondern wenn man eben Bilder von sich postet und so weiter, geht es ja auch vielleicht sogar primär darum, seiner Peer Group oder seinem sozialen Umfeld zu zeigen, so die Person bin ich und so will ich sein.
Manche Menschen achten überhaupt nicht auf ihren Körper, auch überhaupt nicht auf die Gesundheit. Andere nehmen alles sehr genau und essen dies und das und jenes nicht mehr, um fit zu bleiben. Kann man das sagen, wer besonders anfällig ist, welche Gruppe besonders anfällig ist für diese Selbstoptimierung?
Also auch dazu gibt es noch keine empirischen Studien. Es gibt aber, also man kann die Vermutung aufstellen, dass es eher sich um die urbane, kulturell gebildete Mittelschicht handelt. Aber auch jenseits dessen ist das natürlich, gerade wenn man sich so Körperkult, Fitnesskult und so weiter anschaut, ein sehr viel breiteres Phänomen, also das auch quer durch die sozialen Schichten geht. Insofern gibt es da auch unterschiedliche Bereiche.
Sich gesund und fit halten zu wollen, das ist ja erstmal keine schlechte Sache, aber das kann natürlich schnell sehr unentspannt werden. Wann wird die Selbstoptimierung zur Obsession?
Da gibt es jetzt keinen spezifischen Punkt, an dem das kippt oder wo man sagen könnte, jetzt ist es aber die Obsession. Das sind natürlich Prozesse, die sich auch schwer auch hier quantifizieren oder ganz haargenau wie irgendwelche medizinischen Prozesse beschreiben lassen. Aber als, ja, vielleicht Faustregel kann man sagen, sobald man in so einen Kreislauf, wo es eigentlich primär darum geht, sich zu optimieren, um sich zu optimieren und vielleicht weniger die Frage im Raum steht, warum mache ich das eigentlich? Also jenseits der Optimierung selbst oder was für Ziele verfolge ich eigentlich damit oder tut mir das überhaupt jetzt auch noch gut? Oder ich vielleicht sogar Sachen vernachlässige, die mir vorher wichtig waren, wie soziale Kontakte oder sich auch mal auszuspannen und so weiter, dann kann man sagen, dass es zur Obsession wird.
Sie haben als Soziologin natürlich die gesamte Gesellschaft im Blick. Wohin steuert unsere Gesellschaft da mit diesem Optimierungswahn?
Was man schon beobachten kann, ist, dass sich hier so was wie eine Art Normalisierung des Optimierungsstrebens zeigt. Also mit Normalisierung ist gemeint, dass eben es normal wird, dass man eben an seiner Verbesserung oder Optimierung arbeitet und es dann eben auch gesellschaftlich erwartet wird und es nicht normal ist, das nicht zu tun. Und das wiederum erzeugt dann natürlich Druck für Menschen, die sich diesem Trend nicht anschließen wollen oder auch können, weil sie keine Zeit haben oder keine ökonomischen Mittel oder vielleicht auch krank sind und es da nochmal eine ganz andere Agenda gibt. Es gibt ja ganz klare Studien, die zeigen, dass eben Menschen mit höherem oder niedrigem sozialen Status eher gesünder oder eher kranker sind. Also reichere Menschen sind tendenziell gesünder und weniger krank als arme Menschen. Und ich würde sagen, dass diese soziale Ungleichheit in Bezug auf Gesundheit durch Selbstoptimierung noch verstärkt wird, eben weil diejenigen, die tendenziell ohnehin schon gesünder und fitter und so weiter sind, noch mehr an sich arbeiten, wohingegen dann die anderen, die ohnehin schon eine andere Gesundheitsvorsorge betreiben, dadurch eben noch quasi noch weiter zurückfallen.
Mehr denn je strebt unsere Gesellschaft nach einem möglichst langen und gesunden Leben. Jede vierte Person in Deutschland nutzt dafür schon Sport-Apps, Fitness-Tracker, Supplements und andere Optimierungs-Gadgets. Fast 1,5 Milliarden Euro stecken in diesem Markt der Selbstvermessung und Verbesserung und der Markt soll weiter wachsen. Die Selbstverbesserungsindustrie hat immer neue Ideen, was wir noch alles optimieren könnten. Ursula Meyer mit einem Rundumblick.
In einem Frankfurter Geschäft für Laufausrüstung sieht sich Patrick Backhofe gerade um. Der 39-Jährige aus Bad Vilbel trainiert für einen Marathon. Neben passenden Schuhen und der richtigen Kleidung ist für ihn dabei auch seine Sportuhr extrem wichtig, erzählt er. Denn damit kann er kontrollieren, wie viel er läuft und wie schnell. Er kann so gezielter trainieren, um seine Laufziele zu erreichen.
Klar, wenn man da also sagt, ich will jetzt nicht einfach nur irgendwie ankommen, sondern ich will auch eine gewisse Zeit laufen, dann hilft das schon dabei oder ist in gewisser Weise auch Voraussetzung.
Das hat sich Backhofe ein paar 100 Euro kosten lassen. Ähnlich viel Geld hat Julia Wuttke für ihren intelligenten Ring ausgegeben. Den trägt die 42 Jahre alte Golflehrerin 24 Stunden am Tag. Der Ring misst sportliche Aktivitäten, Stress und sogar den eigenen Schlaf.
Das finde ich an dem Ring ganz toll, dass er auch sagt, wenn gerade die Gesundheit nicht so gut ist oder der Schlaf nicht so gut ist, dass man dann sein Pensum anpassen kann, was man an Sport macht. Ich bin ja auch jemand, ich mache sehr viel Sport und wenn man sehr viel macht, ignoriert man ja manchmal die Gesundheitszeichen und dann bekommt man die aufgezeigt, um zu sagen, okay, ja, mach mal kurz ein bisschen Pause.
Solche Geräte zur Selbstoptimierung gehören hier im Geschäft schon standardmäßig zum Sortiment, berichtet der Inhaber Joost Wiebel. Haus, vor allem Sportuhren.
Die fangen an bei 160 Euro und das ganz neueste Modell, was letzte Woche neu vorgestellt wurde, kostet 1.100 Euro. Ist wirklich eine Outdoor-Uhr mit einem AMOLED-Display, was auch der Businessman oder Banker gerne normal im Tagesgeschäft trägt.
Auch bei den Sport-Apps würden viele mit der kostenlosen Version starten, aber dann die Vorteile einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft erkennen. Selbstoptimierung ist in Deutschland ein großes Thema, meint auch Sebastian Klöß vom Branchenverband Bitkom.
Smartwatches gerade, Fitness-Tracker werden sehr breit genutzt, also etwa ein Drittel der Bevölkerung ab 16 Jahren nutzt es. Andere Sachen wie Ringe sind eher noch in der Nische, so etwa 1% nutzt es schon, aber weitere 10% wollen es gerne nutzen.
Im Schnitt geben die Deutschen laut Klöß pro Gerät rund 200 Euro aus. Damit dürfte dieses Jahr ein Umsatz von 2,5 Milliarden Euro erzielt werden. Konzerne wie Apple, Google, Samsung, Garmin und Polar mischen in dem Markt mit. Pionier in Sachen Wearables, also Geräten zur Selbstmessung, ist nach eigenen Angaben Polar mit Deutschlandsitz im südhessischen Büttelborn. Anja Wolf ist bei Polar als Marketingchefin für Deutschland zuständig.
Auch aus dem Grund heraus, dass der Markt spannend ist, kommt auch viel, ich sag's ein bisschen platt, billig aus Asien heraus. Die versuchen in den Markt einzudringen. Allerdings sind die nicht ganz so erfolgreich, weil es nicht so einfach ist, Körperdaten akkurat zu messen.
An den dafür zuständigen wegen Sensoren würde auch Polar immer weiter forschen. Gleichzeitig gibt es junge Firmen wie Straffer aus Kassel, die hier ebenfalls einen Zukunftsmarkt sehen. Die Firma Straffer verkauft ein Fitnessband mit einem integrierten Sensor. Machen Kunden damit Übungen, bekommen sie per App direkt eine Rückmeldung, erklärt Hanno Storz, einer der Gründer.
So dass wir während der Übungsausführung auch Live-Feedback geben, wie ein Personal Trainer das machen würde.
Allerdings hat auch hier die Selbstoptimierung ihren Preis. Ein intelligentes Fitnessband kostet rund 130 Euro.
Was hätten Sie gerne? Ein Band, einen Ring oder eine Fitnessuhr? Der Markt für Geräte, mit denen man sich selbst vermessen kann, ist riesig. Ursula Meyer über dieses Milliardengeschäft.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Das bessere Ich. Mit Selbstoptimierung zum Glück.
Gesunder Geist in gesundem Körper, das ist es, wonach viele streben. Das Beste aus sich rausholen, das betrifft sämtliche Lebensbereiche, vom optimalen Schlaf angefangen bis zum Essverhalten. Selbstoptimierung oder auch Biohacking soll uns dabei helfen, die eigene Biologie besser zu verstehen, damit wir uns wohler fühlen und leistungsfähiger sind. Jeder Vierte in Deutschland nutzt dafür Sport-Apps, Fitness-Tracker, Supplements und andere Optimierungs-Gadgets. Aber was bringt das Tracken wirklich? Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Oliver Quittmann. Er ist Sportwissenschaftler am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft der Deutschen Sporthochschule in Köln. Herr Dr. Quittmann, mit gezielten Methoden sollen Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit verbessert werden, um so ein maximales Verständnis für den eigenen Körper zu bekommen. Wie ist dieser Trend zur Selbstoptimierung überhaupt entstanden? Wo hat er seine Ursprünge?
Ja, also ich meine, die technischen Fortschritte, den Körper messbar zu machen, das hat eine jahrzehntelange Tradition, kann man sagen. Das fing im Grunde auch schon, wenn man ganz weit zurückgeht, an, so in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, wo allein schon erste Handstoppuhren genutzt wurden, um jetzt im Fitnessbereich Sachen zu quantifizieren. Und das hat jetzt mit den neueren Wearables dann so die Weiterentwicklung gefunden.
Ja, und jetzt kann man die Schlaf- und Fitness-Tracker am Handgelenk tragen. Da wird dann Blutdruck zum Beispiel, Puls oder auch eben die Schlafqualität gemessen. Was bringt denn dieses ganze Tracken?
Wenn man sich jetzt fragt, wie viel das bringt, dann gibt es da verschiedene Studien, die sich das mal angeschaut haben. Und die haben gesagt, dass es da schon gesundheitspositive Werte gibt. Man spricht da von einem Benefit in der Aktivität von ungefähr plus 1800 Schritte am Tag, dass man 40 Minuten mehr geht am Tag und dass man ungefähr mit einem Gewichtsverlust rechnen kann von ungefähr einem Kilogramm. Grundsätzlich scheint es wohl so zu sein, dass im Mittel die Nutzung von Fitness-Trackern dazu führt, dass man sich mehr bewegt und damit hoffentlich auch die entsprechenden gesundheitspositiven Effekte im Körper spürbar sind.
Also das ist quasi die Erinnerung dran, dass man mehr tun muss. Die Ernährung spielt auch eine wichtige Rolle bei der Selbstoptimierung. Viele greifen auf Nahrungsergänzungsmittel zurück, sogenannte Supplements, und machen daraus eine richtige Wissenschaft. Dabei ist es ja doch sehr umstritten, ob diese Mittel besser wirken als eine ausgewogene Ernährung. Würden Sie im Breitensportbereich von Nahrungsergänzungsmitteln abraten?
Also ich würde Nahrungsergänzungsmittel als das verstehen, was sie auch sind, eine Ergänzung der Nahrung. Das heißt, wenn es bestimmte Mangelerscheinungen gibt oder eine bestimmte Ernährungsform, wie beispielsweise die vegane Ernährungsform, wo Vitamin B12-Supplementierung empfohlen wird, gemacht wird, dann sind das sicherlich gute Dinge. Aber ich würde sagen, die Notwendigkeit ist für den Grundverbraucher oder die Verbraucherin, so für die Bevölkerung eigentlich nicht so notwendig. Also ich würde sagen, eine gute Basisernährung ist im Freizeitbreiten als auch im Leistungssport immer die Basis. Und je nachdem, um was es geht, kann man dann vielleicht noch manche Sachen substituieren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das prinzipiell in unserer Gesellschaftsform immer empfehlenswert ist, sondern das sollte wirklich, wenn ein spezifischer Mangel da ist und ich das über die normale Ernährung nicht aufnehmen kann, dann kann das helfen. Ansonsten würde ich davon jetzt nicht raten.
Sie haben schon gesagt, Gesundheit, das ist ein weites Feld. Kann man mit Selbstoptimierung oder Biohacking Krankheiten vorbeugen?
Ich komme jetzt ja nicht aus der Ecke eines Mediziners. Also ich habe jetzt ja die Brille eines Sportwissenschaftlers auf, deswegen will ich jetzt gar nicht zu sehr in den Bereich der Krankheiten reingehen. Ich würde sagen, alles das, was wir gesichert wissen, dass eben sportliche Bewegung Krankheiten vorbeugen können, Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise durch Ausdauertraining, das ist sicherlich hilfreich, aber bei bestimmten Erkrankungen, die wirklich eine differenzierte Diagnose und auch eine differenzierte Therapie benötigen, wird jetzt nicht die Fitnessuhr das auf einmal dann für einen selber dann machen. Also das ist wirklich eine eher allgemeine, wie viel bewegt man sich, Empfehlung. Aber jetzt wirklich konkrete Krankheiten daraus ableiten, dafür braucht es immer noch medizinisches Fachpersonal.
Körperliche Fitness ist das eine, psychische Gesundheit ist das andere. Wir bauen ja mit solchen Trackern auch einen gewissen Druck auf. Setzt einen das Streben nach besseren Werten vielleicht mehr unter Druck, als einem lieb sein kann?
Ja, also ich würde sagen, alles, was eine Wirkung hat, hat auch eine Nebenwirkung. Und so ist es bei den Fitness-Trackern auch. Also obwohl man weiß, dass es dazu führen kann, dass man sich mehr bewegt und dass man vielleicht auch motiviert ist, seine Schritteziele oder Aktivitätsminuten einzuhalten, hat das Ganze auch potenzielle Schattenseiten. Und da wird sich auch soziologisch mit auseinandergesetzt, also zum Beispiel Professor Jörg Strübing von der Universität Tübingen. Er sieht da durchaus das Problem, dass dieser Trend zur Selbstvermessung ja so Grundlegendes im Verhältnis zwischen dem Subjekt und dem Körper verändern kann. Also dass ich mich selber auch sehr in dieser quantisierten Welt dann messe und dass man vielleicht auch damit das eigene Körpergefühl verlieren kann. Man sollte diese Fitness-Tracker, wenn man sie nutzt, auch wirklich bedarfsgerecht nutzen und die Informationen herausziehen, die für einen positiv sind. Aber dass man das nicht macht, um jetzt entweder auf Social Media ganz viel zu posten und sich damit zu quantifizieren. Ja, also ich würde sagen, es ist Fluch und Segen zugleich.
Der Sportwissenschaftler Dr. Oliver Quittmann von der Sporthochschule Köln mit Einschätzungen zum Trend, mit Fitness-Trackern zu einem besseren Leben zu kommen.
Mehr denn je strebt ja unsere Gesellschaft nach einem möglichst langen und gesunden Leben. Jede vierte Person in Deutschland nutzt dafür Sport-Apps, Fitness-Tracker und andere Optimierungs-Gadgets. Fast 1,5 Milliarden Euro stecken im Markt der Selbstvermessung und Verbesserung. Reporter Frank Seibert fragt in einer ARD-Doku, was bringt das Ganze wirklich? Verbessert sich meine Gesundheit oder setzt mich dieses Streben nach besseren Werten vielleicht mehr unter Druck, als mir lieb ist?
Schöne Tour. War anstrengend, aber war auch richtig schön.
Markus und Frank unterwegs mit dem Fahrrad in Österreich. Hinter ihnen liegt eine anspruchsvolle Strecke, die im Nachgang analysiert werden will.
Ist gelb.
Ja.
Das ist schon ein Indikator dafür, dass wir nicht alles erfüllt haben, was geplant war.
Okay. Und erreicht haben wir aber 48 von 124.
Genau.
Herzfrequenz, Pulsschlag, Blutzuckerspiegel oder der TSS, der Training Stress Score. Nichts bleibt unbeobachtet, wenn ambitionierte Sportler wie Markus tagtäglich zur Selbstoptimierung schreiten.
Kannst du beziffern, so wie viele Stunden du in der Woche für Sport investierst?
Wenn man in der Woche zwischen 7, 8, 12, 14, 16 Stunden, das kommt hin.
Ist schon also eine Priorität, die du dem Ganzen auch einräumst.
Absolut.
Menschen wollt ihr ewig leben? Diese Fragestellung ist Ausgangspunkt für die Reportage mit Frank Seibert, der sich in die Szene der Selbstoptimierung und des Longevity begeben hat. Sportmedizinerin Anna Ehrath erläutert.
Wenn wir von Longevity sprechen, sprechen wir eigentlich von der Optimierung der Gesundheit und das Erreichen von der bestmöglichsten Gesundheit, was an Person, ein Individuum erreichen kann.
Dass Menschen gerne so lange wie möglich leben wollen und bereit sind, dafür Mühen auf sich zu nehmen, ist ja nichts Neues und laut Soziologin Anja Röcke etwas völlig Selbstverständliches.
Es ist ein moderner Ausdruck einer sehr langen Tradition der Selbstverbesserung und da würde ich schon sagen, dass es zumindest in der Natur des Menschen angelegt ist, dass er nach Verbesserung strebt, sonst wären wir wahrscheinlich auch nicht da, wo wir heute stehen im Vergleich zu vor ein paar tausend Jahren.
Und genauso selbstverständlich geht es auch um den Aspekt, dass man es nicht übertreiben, mehr auf den eigenen Körper hören sollte, so wie Carina.
Ich war nie übergewichtig, ich habe mich nie super schlecht ernährt. Eigentlich war alles okay. Und trotzdem hatte man irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie mehr geben muss und dass man irgendwie doch irgendwie noch fitter sein kann und noch besser aussehen kann, noch glücklicher sein kann. Es reicht einem halt irgendwie nicht.
Es klingt anstrengend.
Ja, es war super anstrengend.
Bei all dem Selbstoptimierungs- und Gesundheitsvorsorgewillen darf vor allem eines nicht vergessen werden. Fitness kostet Zeit und Geld. Gesundheit ist zumeist eine Frage der sozialen Stellung. Dazu Christina Röcke von der Uni Zürich.
Und ich denke, das ist auch ein ganz großes Problem. Das finde ich schon nicht nur eine Herausforderung, dass viele von den Longevity-Ansätzen, die es da draußen so gibt, für viel Geld angeboten werden. Und dass durch diese Ansätze eigentlich diese Schere noch viel mehr auseinandergeht.
Sport-Apps, Fitness-Tracker, Ernährungsergänzer. Der Markt gibt viel her und triggert die Selbstoptimierer. Die ARD-Wissen-Folge durchleuchtet die Szene mit dem Fazit: Gesundheitsvorsorge ist wichtig, das richtige Maß ebenso. Ein sinnerfülltes Leben besteht aus mehr als einem topfitten Körper.
Man muss immer, oder man will, man muss, ist oft nicht so klar, immer weitermachen. Also von der Idee her, von der Logik her, ist eben Optimierung, Selbstoptimierung ein Prozess ohne Ende.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.